Hallihallo. Ja, heute kein Applaus, kein Publikumsgeschrei. Liegt vielleicht daran, dass der liebe Stefan nicht da ist. Der kann das immer so toll. Ach, da ist ja das Publikum. Super. Gut. Ja, liebe Leute, hier ist Henk. Ihr kennt mich von gelegentlichen Auftritten bei Was mit Rock und Vinyl. Und heute bin ich wieder dabei, bin allerdings auch allein. Bis auf einen, der mir gegenüber sitzt, und das ist der?
Das ist der Raul, hallo.
Der Raul, natürlich. Freut mich, dass wir wieder zusammensitzen, Ralu.
Bitte?
Raul.
Ralu.
Ralu ist auch nicht schlecht, oder? Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ich war ja jetzt eine Weile nicht dabei. Ich war in meinem Privatchalet in der Schweiz.
Oh.
Und ja, ich habe da eine ausgiebige Ayurveda-Kur hinter mich gebracht. War mal nötig.
Du siehst auch ganz fantastisch aus, wenn ich das so sagen darf.
Wenn ich das auch so zurückgeben darf, Raul sitzt hier vor mir mit einem Beatles-T-Shirt. Ich glaube, es ist welche Platte ist es? Die Sgt. Pepper.
Es ist die Sgt. Pepper, schon ziemlich verwaschen, aber mit Herzblut getragen.
Ja. Und das ist doch schön, weil die Herren werden heute auch erwähnt.
Oh.
Zwar am Rande, aber sie werden erwähnt. Ich habe dir ein Thema mitgebracht, Raul. Es geht um einen Sänger, der mir persönlich sehr viel bedeutet, der mich quasi schon von der Jugend an begleitet hat. Und ich ein großer Fan bin von diesem Herrn.
Lass mich raten, Lou Reed.
Gut geraten,
ja,
aber knapp daneben,
so.
Lieber Raoul. Nein, es handelt sich um einen Herrn mit dem Namen David Robert Jones. Ich weiß nicht, ob du von ihm gehört hast. Ich glaube schon, dass du das getan hast, weil er hieß später dann nicht mehr so.
Er hat den Namen David rübergerettet.
Er hat den Namen David gerettet. Nannte sich aber zwischendurch auch Tom Jones. Also eigentlich heißt er David Jones.
Aha, ja.
Als er dann aber anfing Musik zu machen und versucht hat berühmt zu werden, ist ihm aufgefallen, dass es schon einen David Jones gibt, nämlich den von den Monkees. Eine Band, eine Boyband aus den USA.
Okay. Und dann hat er sich dann umbenannt in Tom Jones und hat dann irgendwann festgestellt, es gibt auch schon einen, der sich Tom Jones nennt.
Er hat sich umbenannt in Tom Jones und dann musste dann feststellen, dass kurze Zeit später ein gewisser Tom Jones in England durchgestartet ist und berühmt wurde. Worauf er sich dann David Cassidy genannt hat. Blöderweise gab es den aber auch schon. Also du merkst schon, der Herr, über den wir reden, der sich dann später David Bowie nannte, hatte am Anfang dann doch seine Startschwierigkeiten, vor allen Dingen mit seinem Namen. David Bowie war dann aber eine gute Entscheidung, denn damit ist er ja dann auch einigermaßen bekannt geworden in der Welt. Und ich möchte heute mit dir reden über David Bowie. Allerdings wird das eine sehr persönliche Betrachtung dieses Künstlers, weil es ist einfach so, dass 50 Jahre Bühnenpräsenz und ich glaube 25 Studioalben plus vielen Extravaganzen, die er sich noch erlaubt hat, einfach nicht in eine Sendung passen. Mhm. Die passen auch nicht in zwei Sendungen. Mhm. Raoul. So viel Zeug ist das. Und
deswegen machst du jetzt 10 Sendungen oder was?
Deshalb machen wir jetzt die nächsten Monate nur noch. Nein, wir machen 2 Sendungen, Raoul.
Okay.
2 Folgen.
Mhm. 2 Teile hatten wir noch nie. Ja.
Genau. Wird ja auch mal Zeit, dass das dann so ist. Wie gesagt, das Werk von Bowie ist so groß, dass ich mich dann konzentriere auf die Alben, die mir persönlich besonders wichtig sind. Einige andere werden erwähnt, aber dann nicht ausführlich
behandelt. Dann zum Selbststudium sozusagen für unsere Hörerinnen
sozusagen,
und Hörer.
Sozusagen. Ne? Genau. Gerade für Leute, die vielleicht, und das sind glaube ich auch viele, die David Bowie kennen als der Mann, der Let's Dance gemacht hat und China Girl, was heutzutage noch in jedem WDR4-Programm läuft.
Aber auch nur da, ne?
Fast nur noch da. Oder eben auf etlichen Partys hunderttausendfach gespielt wurden, lassen wir heute deshalb auch hinten rüberfallen und machen dann doch die Sachen, von denen ich glaube, dass sie wichtiger sind. Das können andere auch ganz anders sehen. Ja. Genau, und deshalb würde ich sagen, die Geschichte von David Bowie beginnt im Jahr 1947, da wird er nämlich geboren in London als Kind einer bürgerlichen Familie, nicht besonders reich, nicht besonders arm, also Mittelschicht, und in dieser Familie lebte er mit seinem Bruder, mit seinem Halbbruder Terry, der Sohn seiner Mutter war, aber nicht seines Vaters. Und da lebten sie zusammen. Das Verhältnis wird beschrieben als nüchtern und eher gefühlsarm in der Welt, in der er aufwuchs. Und bis auf seinen Bruder Terry, den er sehr geliebt hat, hat er eigentlich so nicht so wirklich viele familiäre Bindungen gehabt. Und ist aber schon sehr früh von seinem Bruder mitgenommen worden auf viele Konzerte.
Also das war der ältere Bruder?
Der ältere Bruder, 10 Jahre älter. Mhm. Oh, und der hat sich sehr gekümmert um seinen kleinen Bruder und hat ihn mitgenommen auf viele Konzerte, Soul vor allen Dingen. Dadurch ist Bowie dann in Berührung gekommen mit Musik und hat dann beschlossen, das will ich auch. Und hat dann angefangen.
Wie war sein Verhältnis zu seiner Mutter?
Kühl. Mhm. Kühl. Zum Vater, glaube ich, eher noch kühler. Das war keine besonders warmherzige Umgebung. Korrekt, aber kühl. Also Bowie hat das öfter auch erzählt, dass er immer raus wollte. Und da bot ihm die Musik und das Showgeschäft genau die richtige Bühne. Ja, es führte dazu, dass sein geliebter Bruder Terry, der an Schizophrenie litt und auch des Öfteren lange Klinikaufenthalte hatte, sich irgendwann selbst das Leben genommen hat. Das hat David Bowie sehr, sehr geprägt und wir werden auch heute noch einen Song von ihm hören, in dem er das thematisiert. Das hat ihn nie losgelassen.
Aber dieser Selbstmord ist passiert, da war er schon im Begriff, ein Star zu werden, glaube ich. Ne?
Das ist richtig. Mhm. Und er ist auch nicht auf der Beerdigung seines Bruders gewesen, aus dem Grunde, weil er nicht wollte, dass, das hätte sich ja rumgesprochen, David Bowie ist da und da bei einer Beerdigung und er wollte nicht diesen Presseauflauf bei der Beerdigung seines Bruders haben und hat deshalb gesagt, ich gehe später hin, aber da bin ich dann nicht dabei. Dann war es aber so, dass also vor diesem Freitod seines Bruders David Bowie schon aktiv war und in diversen kleineren Bands mitgespielt hat, die aber alle nachher nichts mehr Großartiges oder überhaupt nie was Großartiges erreicht hatten, wie zum Beispiel The Conrads. The Conrads war eine der frühen Bands, wo es dann tatsächlich einen Titel gibt, der als der erste mitkomponierte Song von Bowie gilt, und das ist I Never Dream, von 1963, der irgendwann mal die Aufnahme in einem alten Brotkorb gefunden wurde und 2018 in einem Auktionshaus in England für knapp 40.000 Euro versteigert worden ist. Die erste überhaupt aufgefundene Aufzeichnung eines Bowie-Songs. Ja, und dann war er in den 60er Jahren als Sänger und Musiker in weiteren Bands, wie zum Beispiel den Manish Boys oder den Lower Third, aktiv, die alle nicht bekannt wurden.
Das war dann so eine Art, was ja damals en vogue war, nehme ich mal an, wenn wir so 63, 64 reden, das war wahrscheinlich dann so beat-infizierte Musik, oder?
Ja, und auch stark Folk inspiriert, also genauso wie sein späterer Freund Mark Bolan hat David Bowie seine Wurzeln in der Folkmusik, ja, was glaube ich auch nicht so unbedingt bekannt ist. Und da werden wir auch gleich was hören, denn er hat dann jemanden kennengelernt 1967, der sehr prägend war für seine weitere musikalische Zukunft. Und das ist der Herr Tony Visconti, ein Produzent, jemand, der auch viele andere Bands produziert hat, unter anderem zum Beispiel T-Rex und Mark Bolan. Und Bolan und Bowie kannten sich und mochten sich auch, aber Bowie war ein bisschen eifersüchtig auf Mark Bolan, weil der schon früher relativ bekannt wurde und mit seiner Band T-Rex dann auch komplett durchgestartet ist. Und da dachte sich Bowie, das will ich auch. Aber das ist zu einem späteren Zeitpunkt passiert. Jetzt reden wir über sein erstes Album, produziert von Tony Visconti mit dem schlichten Titel David Bowie. Und da hört man noch, im Gegensatz zu all den späteren Alben, deutlich, und jetzt kommt was für dich, Raoul, den Einfluss der Beatles. Ach. Das, was wir gleich hören, nämlich den ersten Song Rubber Band, den finde ich, glaube ich, könnte ich auch von Paul McCartney gehört haben, gesangstechnisch und auch von der musikalischen Ebene her. Und weil wir ja nicht nur reden wollen, sondern auch Musik hören wollen, Raoul, würde ich sagen, spielen wir dann doch mal von dem Debütalbum namens David Bowie den Song Rubber Band.
Sehr gerne.
Rubber Band, won't you play your haunting theme again to me while I eat my scones and drink my cup of tea. The sun is warm but it's a lonely afternoon. Join your rubber band. We could play in lively parks throughout the land. And one Sunday afternoon I'd find my love. Rubber band. In the 1418 war I went to sea. Thought my Sunday love was waiting home for me. And now she's married to the leader of your band.
Raoul, hast du die Beatles gehört?
Ich habe die vielleicht durch den Bläsersatz, der so ein bisschen an Penny Lane erinnert hat, vielleicht. Aber ich kenne das erste Album von David Bowie, das habe ich mir auch mal angehört und war doch ein bisschen sprachlos, muss ich sagen, dass das dann der große Meister ist, der so angefangen hat. Deswegen, ich bin meine Begeisterung, was den Titel angeht, ein bisschen zurückhaltend, aber das wird bestimmt noch kommen im Verlauf der Sendung. was ist es? Ist ein bisschen auch, ich weiß nicht, so ein bisschen Wortwill-Musik und ich würde es auch nicht direkt im Beat oder im Rock irgendwie ansiedeln. Ne? Verblüffend erstmal.
Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass er aus der Folk-Szene kam und ich finde diesen Song jetzt nicht unbedingt sehr folkig, aber er hat sowas Singer-Songwriter-mäßiges. Also das ist noch nicht der Rockmusiker David Bowie. Ich wollte eingangs auch noch sagen, dass ich ja heute auch hier sitze, um die Rockmusik mal wieder ein bisschen zurückzubringen in was mit Rock und Vinyl, denn es heißt ja so.
Ja.
Und da werden wir noch bedient.
Ja, okay. Raoul. Sehr schön. Ja.
Aber das ist tatsächlich der ganz frühe Bowie und der hörte sich.
Der war aber noch nicht so erfolgreich, ne? Mit Hit oder große Beachtung.
Gar nicht. No. Weder ist das Album besonders kommerziell erfolgreich gewesen. Noch hat es ihm große Beachtung. Du kannst auch auf dem Coverfoto sehen, dass er da noch mit seiner lockigen Mähne zu sehen ist, die er auch nicht mehr lange angehalten hat. Also das hat er dann abgelegt. Allerdings noch nicht bei seinem zweiten Album. Das klingt noch sehr ähnlich, hat aber seinen ersten großen Hit. Und das ist Space Oddity. Major Tom. Kennt, glaube ich, jeder.
Ein großartiger Song. Ich habe das Album sogar auch.
Ja,
es ist ganz spannend, hat auch, glaube ich, ein sehr bekanntes Cover. Er sieht fast aus wie der Sänger von Led Zeppelin.
Ja.
Ne?
Robert Plant,
genau.
Ja.
Wenn man nicht genau hinguckt.
Ja.
Album ist sonst nicht so wahnsinnig überragend, aber nein. Space Oddity ist ein Geniestreich.
Ein herausragender Titel.
Ja.
Also nicht nur auf dem Album, da sowieso, weil der Rest ist auch jetzt nicht so spektakulär. Aber mit diesem Titel ist er natürlich dann schlagartig bekannt geworden und ist wahrscheinlich bis heute einer seiner größten Hits.
Auch weil das natürlich im Zusammenhang mit der damaligen Mondlandung, ne? Glaube ich, wurde das auch nochmal aufgegriffen.
Absolut.
Von BBC, glaube ich.
Das hängt zusammen.
Ne? August 69, glaube ich, war die.
Er war sehr inspiriert von dieser Geschichte und hat auch diesen Song geschrieben, auf den er in einem späteren Album, viel später, nochmal eingeht. Das werden wir auch noch hören, aber bis dahin dauert es noch.
Genau, und das können wir auch gerne für alle Spätgeborenen erwähnen, der Peter Schilling mit seinem Major Tom, das ist der Major Tom aus diesem David Bowie Song. Ne?
Ich denke, das ist daraus, also ich glaube, der hat es da einfach für sich übernommen, dieses Thema. Also ich weiß nicht, ob dieser Song, den ich auch nicht mag, also diesen Peter Schilling Song.
Achso, ja, gut, okay.
Das ist nicht mein Ding. Aber auch ein Riesenerfolg gewesen und ich denke mal, dass der Schilling das sich da geholt hat von diesem Song, aber darüber weiß ich nicht so viel.
Also Space Oddity ist ein erster richtig großer Hit. Ich finde den Song auch überragend gut. Wird heute auch noch auf WDR4 und sonst wo gespielt. Aber danach, soweit ich mich erinnere, ging es nicht steil bergauf, ne? Sondern wir sind ja so Ende der 60er. Danach war erstmal wieder eine Ruhe. Er galt nur als der Artist from Space Oddity. Aber
ganz genau.
Die Karriere hat er damit noch nicht angefangen.
Nein,
ne?
die beginnt jetzt. Die beginnt jetzt. Und zwar so, dass man sagen kann, jetzt gibt er richtig Gas und jetzt startet er durch. Das hat eben auch was zu tun mit den Erfolgen seines Freundes Mark Bolan, der in einigen Kreisen als der Erfinder des Glamrock gilt.
Über den wir ja schon mal gesprochen
haben. Über den wir auch schon gesprochen haben. Und Bowie hat dann für sich beschlossen, Glamrock, das ist das Ding. Und Bowie war immer ein Meister im Aufgreifen von Trends. Er hat Trends sehr früh gerochen, hat sie dann für sich benutzt und dann aber eben auf seine Art und Weise auch nochmal zum Höhepunkt getrieben. Und wenn wir über sein drittes Album reden, welches sich nennt The Man Who Sold the World von 1971, ebenfalls produziert von Tony Visconti. Dann reden wir über ein absolut stilprägendes Werk des Glamrock. Und da ist er dann auch zum ersten Mal mit Mick Ronson zusammen, seinem Guitar Hero, mit dem er die nächsten Jahre sehr viele Alben produzieren wird. In dem Album bezieht sich Bowie sehr viel auf Themen wie Science Fiction, Buddhismus und Mystik. Also das sich anzuhören, kann ich auch nur jedem empfehlen, der sich mit dem Thema Bowie beschäftigen möchte. Auf dem Cover-Song nimmt Bowie auch zum ersten Mal Bezug zu seiner Bisexualität. Er ist auf dem Cover abgebildet in einem Frauenkostüm, liegt ausgestreckt auf einem Divan und führte dazu, dass im prüden Amerika das Album nur mit einem anderen Cover verkauft werden durfte, weil Bisexualität damals in Amerika kein Thema war für die Öffentlichkeit. Gott sei Dank beide Alben mit den verschiedenen Covern auch zu Hause stehen, weil das war mir schon wichtig, dass ich auch das Originalcover habe. Der Song The Man Who Saw the World, also der Titelsong, der ist dann auch mehrmals gecovert worden, wie unter anderem von Nirvana. Falls das noch jemand.
Ich glaube, auf ihrem Live-Album, ne?
Das mag sein, ich bin kein großer Nirvana-Kenner. Okay. Das weiß ich, dass die das gecovert haben. Mhm. Wir gehen aber musikalisch nicht drauf ein, sondern gehen weiter zu einem anderen Album. Und das gilt unter Bowie-Fans als eins der wichtigsten. Ich finde es auch sehr gut. Weil Bowie da zum ersten Mal schielt nach Amerika, beschäftigt sich da in Referenzen an Bob Dylan, The Velvet Underground und Andy Warhol, beschäftigt er sich zum ersten Mal mit amerikanischer Rockmusik. Und bevor er dann richtig durchstartete im Glamrock, den er nicht vergessen hat, hat er denn dieses Album Hunky Dory, was übrigens ein Slang-Begriff ist, der heißt so viel wie alles gut, alles okay, Hunky Dory, sagt man da so. ich habe da einen Song ausgesucht, der meiner Meinung nach für dieses Album auch steht, und das ist der Song Queen Bitch, und den sollten wir uns vielleicht auch nochmal anhören.
Below. It's down on the street and it's dry hard to force us to flow. Oh, my heart's in the basement, my weekends are at an all-time low. Cause she's hoping to score, so I can't see her letting him go. Walk out of her heart, walk out of her mind. She's so sweetie in her satin tan, in her rock coat and Liberty Bobby hat. Oh God, I could do better than that.
Raoul, war dir das rockig genug?
Auf jeden Fall. ich darf sogar sagen, das Hunky Dory ist mein Lieblingsalbum von ihm.
Tatsächlich?
Ja.
Okay.
Ich glaube schon. Ja, ich kenne nicht alles von ihm. Ich kenne die Berliner Alben, die du so schätzt, noch nicht genau oder ganz wenig. Aber von dem, was ich so kenne, Hunky Dory ist da meine Nummer eins.
Ja, und da gibt es einige, die das auch sagen.
Ist da auch das Andy Warhol-Stück drauf? Ja. Ich finde das. Das Witzige ist, es ist ja der Titel, du kannst mich jederzeit korrigieren, ne? Das weißt du.
Das würde ich nie tun.
Der Titel ist ja mit akustischer Gitarre, ne? Ist ja sehr sparsam instrumentiert. Aber ansonsten ist es ein richtig gutes Rockalbum.
Ja,
eigentlich,
absolut,
ne?
Ja. Und fantastisches Album, wie du schon selber gesagt hast. Der Titel Andy Warhol ist auch toll, wirklich eine Hommage an diesen Künstler.
Aber ich glaube, Andy Warhol macht du den Song nicht so gern, ne?
Das weiß ich jetzt nicht.
Okay.
ich habe nicht mit ihm darüber gesprochen. Wie gesagt, Hunky Dory, auch für mich eins der ganz wichtigen Alben. Aber wir gehen weiter. Wir gehen weiter, und zwar ins Jahr 1972, als ihm dann auch der kommerzielle Durchbruch gelang. Also das war jetzt alles noch so ein bisschen unter dem Radar. Mhm. Er konnte davon leben, aber das war nicht das, was letztendlich den großen Kick gegeben hat. Mhm. Das war nämlich eine andere Geschichte, und zwar: Bowie ist bekannt dafür, dass er mehrmals in seiner Karriere sein Image wirklich radikal verändert hat. Und Bühnenfiguren erfunden hat, die dann den Namen David Bowie eigentlich überstrahlt haben. Und wenn du mich anschaust, jetzt in diesem Moment, was unsere Zuhörer ja nicht sehen können, ich trage eines meiner Lieblings-T-Shirts und da steht auch ein Name drauf, der für eine Weile größer war als der von David Bowie selber, nämlich Ziggy Stardust. Ziggy Stardust and the Spiders from Mars war die Band, die er 1972 aus dem Boden oder aus der Bühne gestampft hat, mit der er wirklich weltweit berühmt wurde und was ihm unglaublich große und lange Tourneen eingebracht hat. Und das Volk war verrückt nach Ziggy Stardust, einer künstlichen Figur aus dem Weltraum, der versucht, auf der Erde mit Musik und Liebe die schlimmen Verhältnisse auf unserem Planeten in Ordnung zu bringen.
Ich wollte kurz einen Einschub machen. Wenn man das Debüt mit Rubber Band war das, ne? Vergleicht mit dem, was danach gekommen ist. Ich denke ja fast schon mit Space Oddity, merkt man diesen stilistischen Bruch zwischen der Popularmusik der 60er und der 70er. Das ist ja in seiner Person auch gut nachvollziehbar, was er persönlich auch für einen Entwicklungsschritt gemacht hat von dieser eher, also Musik, die einen eher belächelt. Also wenn man sich das Debüt anhört, das sollte man sich mal, kann man mal Spaß machen und dann wenige Jahre springt, schon allein zu Hunky Dory springt oder The Man Who Sold the World, ist man verblüfft, was für eine Entwicklung er allein in diesen wenigen Jahren schon gemacht hat. Absolut irre, ja.
Ja. Und gerade die Erfindung von Ziggy Stardust hat ihn wirklich weltweit berühmt gemacht und wir sollten uns eventuell einen Titel anhören von diesem Album. Bekannt, wie gesagt, durch theatralische Bühnenshows, die er da mit seinen Jungs, die alle in fantastischen Kostümen, zum Beispiel sein Gitarrist Mick Ronson, ein hervorragender Gitarrist, aber ein eher zurückhaltender Mensch, wurde von ihm gezwungen, in Glamrock-Kostüme umzusteigen. Kann man auch alles sich wunderbar anschauen im Netz, diese alten Videos von diesen Auftritten. Er spielte halt, wie gesagt, mit seiner Bisexualität. Er hat sich auch in einem Interview mal als schwul ausgegeben, warum auch immer. Er war nämlich eigentlich verheiratet mit Angela Barnett. Übrigens
Angie,
genau, gemeint ja. von den Rolling Stones in ihrem Song Angie, das ist Angela Barnett, mit der Bowie verheiratet war und 71 haben sie dann auch ihren Sohn Duncan Jones bekommen, der später ein guter und erfolgreicher Filmregisseur geworden ist.
Und der seinem Vater verblüffend ähnlich sieht, ne?
Kann man so sagen, ja. Wenn man Bowie auf irgendein Aussehen reduzieren könnte, er hat sich ja so oft verändert.
Okay.
Aber lange Rede, kurzer Sinn, von diesem Album, von diesem ersten wirklich sehr, sehr erfolgreichen Album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, hören wir jetzt das Stück Suffragette City.
There's only room for one. Here she comes, here she comes. Oh, don't leave me on your bed. Cause you can't afford the ticket. Back from Suffragette City. Oh, don't leave me on your bed. Cause you ain't got time to check it. You know my Suffragette City is out of sight. So it's alright.
I'll hit me. I'm a lonely man, cause you ain't got time to check in. No, I'm a Suffragette City.
rockig genug?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, glaube ich, sein bekanntestes Album, ne? Würde ich mal, wenn jemanden, der sich so ein bisschen nur mit David Bowie auskennt, der wird auf jeden Fall dieses Album in seiner Plattensammlung haben.
Also das ist halt Ziggy Stardust, ne? Ja. Das ist das folgende Album, was wir besprechen werden, ist auch noch eins der Ziggy Stardust-Ära, aber das ist das erste und das ist natürlich das bekannteste.
Ja. Nochmal kurz nachgefragt, du weißt ja, ich brauche Schubladen und Genres und sowas. Ist mit dem Album erst der Glamrock bei ihm eingezogen oder war das schon auf den Alben davor?
Das ist der Höhepunkt.
Das ist der Höhepunkt.
Das ist der Höhepunkt. Mhm. Das ist, glaube ich, der Höhepunkt des Glamrocks, würde ich sagen. Ne? Okay. Also alle anderen Protagonisten, die es da ja auch reichlich gibt, waren auch alle zu der Zeit aktuell erfolgreich. Aber ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, ist der Höhepunkt des Glamrocks. Würde ich so sagen. Ne?
Ganz ikonisches Cover, ne? Was man da so sieht. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer kennen das Cover, sonst sich mehr angucken. Das ist also oft zitiert worden, ja, in irgendeinem Hinterhof, ne? Oder in einer Seitenstraße.
Das ist so eine Seitenstraße, ja, düster. In der er vor einem Haus steht, in einer Rock'n'Roll-Pose. Wird auch sehr oft, genauso wie das Beatles Straßencover mit Let It Be ist das, ne?
Nein, das ist Abbey Road.
Abbey Road, entschuldige. Das war ja jetzt wieder ein Lapsus. Abbey Road natürlich, wo Fans dann in Scharen hinfahren und versuchen, die Szene nachzustellen und zu fotografieren. So ähnlich ist das mit dem Albumcover von Ziggy Stardust. Die Figur hat er zwar da noch nicht aufgegeben, die hat er noch weiter behalten, nämlich für sein sechstes Album. Und das lautet Aladdin Sane. Aladdin Sane klingt wie ein Name, ist aber eigentlich ein Wortspiel. Wenn man das nämlich aufdröselt, dann heißt es Aladdin Sane, also ein verrückter
Kumpel.
Typ, ja, a lad, also ein Kumpeltyp, ja. Ein verrückter Kumpeltyp, ist ein a lad insane.
Gott sei Dank wurde das Album nicht deutsch übersetzt. Ein verrückter Kumpeltyp.
Ich glaube, dass die Fans von David Bowie das nicht davon abgehalten hätte, ihn weiter zu verfolgen. Ja. A lad insane, sein sechstes Album von 1972, wo er zum ersten Mal zusammenarbeitet mit dem Pianisten Mike Garson. Mike Garson ist ein Jazzpianist, ein äußerst begabter und bekannter Jazzpianist, der aber eben auch seine Ausflüge gemacht hat in die Rockmusik und unter anderem mit David Bowie. Und ich würde sehr gern das Titelstück spielen, Aladdin Sane, tu es aber nicht, weil es ist unmöglich. Alleine das Piano-Solo von Mike Garson in der Mitte des Songs ist über zwei Minuten lang und jeder, der Bock hat, sich das anzuhören, sollte das auch tun, weil es ist fantastisch. Es hat einen ganz, ganz tollen Groove, unterlegt mit Bass und Schlagzeug, aber dann dieses Piano-Solo. Wir können das nicht spielen, Raoul, weil es geht weit über unsere eine Minute hinaus.
Ich merke, da kommen gleich die Tränen. Ne?
Ja, und das ist das Problem, was wir auch jetzt bei den nächsten Titeln haben werden. Bowies Songs sind oft 4-5 Minuten lang und bauen sich auf von einem Anfang bis zu einem Ende und irgendwo da die Minute zu finden und zu sagen, jetzt da steigen wir ein, ist echt nicht einfach. Und gerade hier beim Titelsong Aladdin Sane wäre das schade. Also jeder, der das hören möchte, sollte das tun. Es ist ein wunderbarer Song. In dieser Zeit war aber auch der Herr Bowie schon als Produzent und Förderer unterwegs, wie zum Beispiel für den auch heute schon erwähnten Lou Reed, der mit seinem wohl größten Albumerfolg Transformer damals auf den Markt kam. Und auch da war David Bowie beteiligt, hat aber auch dann die Band Mott the Hoople produziert und für sie den Song geschrieben, All the Young Dudes, auch ein wunderschöner Song, den er auch selber dargeboten hat. Und er war ebenso beteiligt an dem Stooges-Album Raw Power, was ja auch dem einen oder anderen genau. Bekannt
sein daraus dürfte. Ist ja, glaube ich, auch eine gute und enge, lange Freundschaft mit Iggy Pop erwachsen. Ne?
Da kommen wir dann sowieso noch zu. In einem späteren Kapitel werden wir auch davon noch was hören. Jetzt habe ich einen Song für dich ausgesucht von diesem Album, der allerdings auch sowieso gespielt werden müsste, weil er war einer der Top 10 Hits in England. Von dem Album Aladdin Sane hören wir The Gene Genie.
So simple-minded, he can't drive his module. Lights on the neon, sleeps in a capsule. Loves to belong. Loves to belong.
Den Refrain, den kriegst du nicht mehr aus dem Kopf, wenn du einmal gehört hast. Ja, das ganz
also
bekannt.
Die,
ja.
Die Gitarre von Mick Ronson, die fetzt mich jedes Mal. Also das ist ein Stück, das altert nicht. Das kannst du immer hören.
Ja. Ich gucke gerade mir das Cover an und ich wage zu behaupten, das Cover ist vielleicht sogar noch ikonischer als das andere, ne?
Absolut.
Was sieht man? Man sieht Ziggy Stardust, insofern oberkörpernackt, er mit roten Haaren, er hat die Augen geschlossen. Das war, glaube ich, nur eine Zufallsaufnahme. Ne? Es gibt so eine Fotosession, wo man auch sieht, wie er die Augen geöffnet hat, aber dann hat man sich entschieden, nur das Foto zu nehmen mit den geschlossenen Augen und er hat diesen Blitz, roten Blitz, der quer durchs Gesicht, also ganz
ikonischen,
bekannt, ikonischen genau.
Blitz.
Ne? Ja. Das ist auch ein Geniestreich, finde ich, das Bild zu nehmen mit den geschlossenen Augen.
Ein wunderbares Bild. Ja. Kommt übrigens nochmal vor, und zwar auf dem kommenden Album, über das wir reden wollen. Also wie gesagt, die Zusammenarbeit mit Mick Ronson und Mike Garson, fantastische Musiker, die er sich da geholt hat, die natürlich auch einen großen Beitrag geleistet haben zu dem Werk. Und ich finde, der gerade gehörte Titel Gene Genie, also ich kann mich erinnern in frühen Jahren der Jugend, wie mich das gefetzt hat. Das ist einfach großartig. Wie gesagt, also es taucht nochmal auf, das ikonische Gesicht, und zwar auf dem nächsten Album, das er rausgebracht hat, und zwar relativ früh danach, auch noch 1973, ein Album mit dem Titel Pin-Ups. Das ist ein Album, welches rausfällt aus dem Gesamtwerk, denn es ist ein reines Coveralbum. David Bowie hat Songs gecovert, von denen er irgendwann mal gesagt hat, alles Stücke aus den 60er Jahren, mit denen er selbst gern Ruhm erlangt hätte. Und die er so einfach so toll fand, dass er sie eben dann gecovert hat.
Zum Beispiel?
Songs von den Pretty Things, von Van Morrison, von den Yardbirds, von Pink Floyd, von The Who. Auch für Leute, die das interessiert, ein absolut interessantes Album. In der Historie des David Bowie, aber nicht besonders erfolgreich. Also das Ziggy Stardust überstrahlte das alles noch. Und trotzdem auch ein wunderschönes Coverfoto. auf dem, wie gesagt, Bowie mit seinem Blitzgesicht und eben aber auch mit dem Modell Twiggy abgebildet ist in den 60er Jahren.
Eins der ersten Supermodels, ne?
Wenn nicht das erste, ne? Also, und ein Kritiker schrieb damals zu diesem Foto, Twiggy scheint an die 60er zurückzudenken, aber Bowie sieht aus, als habe er gerade die Zukunft gesehen. Auch schön und auch ganz passend, weil er legte sein alter Ego Ziggy Stardust ab. Bei seinem letzten Konzert seiner Welttournee im Londoner Hammersmith Odeon ließ David Bowie zum Entsetzen seiner Fans die Bühnenfigur Ziggy Stardust sterben. Er hat gesagt, das war's mit Ziggy Stardust.
Ist ja auch gefilmt worden, glaube ich, der Auftritt. Ne?
Der ist gefilmt worden von Pennebaker, glaube ich, hat es gefilmt. Ja. Kann man sich auch alles anschauen. Dann war Schluss mit Ziggy Stardust. Bowie ging weg von London, er ging weg von England. Bowie ging nach Amerika, weil seine Berühmtheit inzwischen auch in Amerika gerade durch Ziggy Stardust so hoch war, dass er gesagt hat, jetzt ist Amerika bereit für mich, und ist dann dahin gegangen und fing dann da an zu produzieren.
Im Rückblick könnte man sagen, das war ein Fehler, oder war das genau der richtige Schritt?
Das war mit Sicherheit kein Fehler. Das war ein Schritt, den er ganz bewusst gemacht hat, weil er, wir wissen auch, dass Herr Bowie ein sehr geschäftstüchtiger Mensch gewesen ist. Ich glaube, einer der reichsten Rockmusiker aller Zeiten, der es immer verstanden hat, auch seine Sachen in klingende Münze umzuwandeln. Und da war für ihn der Markt Amerika einfach auch wichtig. Denn er ist ja erst durch seine Tournee mit Ziggy Stardust in Amerika bekannt geworden. Und die mochten ihn und standen drauf. Und da hat er dann einfach gesagt, okay, dann gehen wir da jetzt auch hin. Zumal er ja seine Wurzeln eben auch in der Soul-Musik
Darauf wäre ich im Moment noch nicht gekommen, anhand der Beispiele, die wir bisher gehört haben. Ich sage das eigentlich nur mit diesem Hintergedanken, dass wir viele Bands und Künstler kennen, die haben eine Erfolgsmasche endlich händeringend nach Jahrzehnten in kleinen Probekellern erarbeitet, und damit haben sie Erfolg und dann bleiben sie dabei und das spielen sie auch noch 50 Jahre später. Ja. David Bowie nicht.
Nein.
Gerade fängt er an, mit Ziggy Stardust Erfolg zu haben, auch in den USA. Er kippt das Projekt.
Er kippt es um und sagt, so, jetzt machen wir was anderes. Und daher kommt ja auch einer seiner Spitznamen, nämlich das Chamäleon des Rock, der sich einfach immer wieder farblich anpasst und
neu erfindet.
Und da sind wir jetzt im Jahr 74 angekommen. Und das ist im Prinzip die Übergangsphase. Das nächste Album, über das wir dann sprechen, das ist dann wirklich sehr Amerika-bezogen. Hier befinden wir uns noch in der Übergangsphase mit dem achten Album, nämlich, und auch das eines meiner wirklich favorisierten Alben, Diamond Dogs von 1974. Also Bowie hat es selber mal beschrieben als sein Protestalbum. Er protestiert, wenn man das so sagen kann, einfach gegen die Umstände in der Welt. Es ist ein sehr dystopisches Album, auch sehr geprägt von dem Roman 1984 von George Orwell. Wer es nicht kennt, es geht in diesem Roman um die totale Überwachungsgesellschaft, um eine faschistische Gesellschaft, in der jeder Einzelne den anderen verrät, um seinen eigenen Vorteil zu ergattern. Also wirklich ein finsteres Buch. Und Bowie hat sich damit beschäftigt, dass auch das Plattencover ist wieder mal sehr kontrovers gesehen worden. Er ist nämlich da als eine Mischung aus Mensch und Hund abgebildet. Und wenn man das Plattencover aufklappt und sich beide Hälften ansieht, dann konnte man auf der ersten Ausgabe noch die Genitalien des Hundes sehen, die dann aber, wenn man es sich ganz anschaut, hätten auch die Genitalien von David Bowie sein können. Das wurde ihm dann natürlich auch in Amerika sofort verboten und auch ich besitze nur die Ausgabe, die entschärfte Ausgabe. Trotzdem ist es auch wieder ein spektakuläres Cover, auf dem er zu sehen ist mit zwei Frauen im Hintergrund, zwei relativ, naja, nennen wir es wie es ist, zwei fette Frauen, zwei fette, nackte Frauen, die dahinter ihm zu sehen sind. Also auch ein spektakuläres Cover, was man einfach gerne in der Plattensammlung hat, weil man ja auch Cover sammelt.
Aber wenn ich da etwas unvoreingenommen drauf schaue, finde ich doch noch Ziggy Stardust Anleihen, zumindest von seiner Frisur her.
Wir sind im Übergang.
Deswegen,
ne?
Übergang.
Ja, ja. Okay. Also die Figur war beendet, aber optisch ist das noch zu sehen, da gebe ich dir recht, ja, ja. Er hat es auch aufgenommen ohne seine bisherige Begleitband. Die Spiders from Mars waren nicht mehr dabei. Und auch sein wirklich hervorragender Gitarrist Mick Ronson ist mit dem Album, ist auf dem Album nicht mehr vorhanden.
Also tatsächlich ein radikaler Schritt.
Ein Einbruch, ja, genau.
Die waren nicht happy, nehme ich mal an, ne?
Ja, das weiß ich jetzt nicht, wie die sich getrennt haben. Vielleicht war es ja auch so, dass Mick Ronson irgendwann mal, den ich ja gerade schon als eher zurückhaltenden Menschen beschrieben habe, vielleicht jetzt auch gesagt hat, jetzt reicht's. Also diese Tournee mit Ziggy Stardust, die war wirklich gigantisch und sehr lang. Und vielleicht haben sie einfach gesagt, jetzt ist genug. Ne? Und Bowie ging nach Amerika und produzierte das Album, über das wir gerade sprechen. Diamond Dogs und da würde ich einen Song spielen gerne, Raoul, und das ist der Song 1984, also 1984, wo es um den Roman von George Orwell geht.
Ja, mit deiner Vorrede ist mir jetzt einiges klar geworden. Das klingt natürlich total amerikanisch in dem Sinne, weil es schwarz klingt. Es klingt nach Funk. Wir haben ein bisschen diese Anleihen an Disco-Geigen, ne, was ja damals so
langsam
kam. Genau. Ja, ich musste auch an den großen Überhit Anfang der 70er War denken. Ne? Da sah ich auch Assoziationen, hatte ich da. Insofern, in der Tat, es klingt amerikanisch im Vergleich zu Ziggy Stardust.
Das, absolut, ja.
Habe ich vorher, das Album kenne ich auch nicht gut, aber es steht da hinten, es ist gestern mit der Post gekommen.
Na wunderbar.
Und das muss ich noch mehr erarbeiten. Aber das macht Sinn, ja, jetzt verstehe ich das. Ich dachte tatsächlich, das Album, was danach kommt, über das wir bestimmt auch noch reden werden, ist das erste amerikanische. Aber Nein. Interessant, ich habe was gelernt.
Ja, ja.
Sehr schön.
Ja. Also wie gesagt, ich habe es gerade schon als Übergangsalbum bezeichnet, bleibt dabei. dabei. Aber er hat Ziggy Stardust und die Gitarrenmusik von Mick Ronson, das findet nicht mehr statt. Wir hören jetzt eine funkige Gitarre, wir hören die Streicher, die sehr, sehr rockig trotzdem immer noch rüberkommen. Also ganz klarer Bruch mit dem, was er vorher gemacht hat. Tatsache ist aber auch, dass Bowie sich in dieser Zeit zerstritten hat mit seinem, also er hat auch eine US-Tournee direkt gemacht zu dem Album und hat sich dann mit seinem Manager namens The Fries zerstritten und der hat ihn wohl um viele, viele Millionen betrogen und Bowie blieb auf einem Schuldenberg sitzen. Also diese Tour war für ihn überhaupt kein finanzieller Erfolg, im Gegenteil. Es hat ihn fast ruiniert, kommen wir aber auch noch drauf. Kommen dann auch schon zu seinem nächsten Album. Ein Jahr später, 1975, hat er das dann wahrgemacht und hat sich auf Rhythm and Blues und Soul konzentriert, nannte es ironischerweise selber Plastic Soul. Gerade jetzt auch auf dem nächsten Album, was wir uns vornehmen, Young Americans, ist es wunderbar zu hören. Er hat sich dann auch verschiedene Musiker aus der Funk- und Soul-Szene wie Luther Vandross ins Boot geholt, die ihn da unterstützt haben. Und vor allen Dingen kam nach Mick Ronson kam der nächste sehr, sehr prägende Gitarrist in die Bowie-Familie. Und das ist Carlos Alomar. Ein wie du auch gleich hören wirst, auch ein fantastischer Gitarrist. Aber jetzt hören wir tatsächlich Funk und Soul wirklich deutlich raus. Und da kommen wir dann auch zu einem Stück. Das Album übrigens Young Americans genannt. Young Americans von 1975 war in den USA sehr erfolgreich. Erfolgreicher als in Europa. Die Amis liebten das, dass dieser ehemalige Ziggy jetzt plötzlich amerikanische Musik macht. Und da kommen wir jetzt zu einem Stück, das ich auch besonders liebe. Das geht so in die Beine. Wir werden hier gleich tanzen, was die Zuhörer Gott sei Dank nicht sehen müssen. Wir hören uns an das Stück Fame von der LP Young Americans. Hat ihn noch famouser gemacht.
Ja, da gibt es natürlich noch einen kleinen Beatles-Bezug, ne?
Richtig.
Ja.
Du weißt ja, mit wem er das zusammen
aufgenommen. Genau, ich glaube sogar, die Initialzündung kam von John Lennon selber. Ja. Warum der damals in dem Studio war, weiß ich nicht, ob die sich da getroffen haben.
Das oder war, glaube ich, eher Zufall, dass die da zusammen getroffen sind und haben dann gejammt, wie das ja manchmal passiert zwischen den Musikern und der Song sollte eigentlich nicht auf die LP, hat es dann aber trotzdem geschafft und wurde witzigerweise dann auch der Hit des Albums Young Americans. Ja, John Lennon war da. Noch einen zweiten Titel auf dem Album mit Lennon-Beteiligung und das ist Across the Universe. Also den hat er dann nochmal aufgenommen als Coverversion.
Den kenne ich sogar. Ich kenne die Version von David Bowie, gefällt mir sehr gut. Mhm. Da war John Lennon dran beteiligt, das wusste ich gar nicht.
Naja, also das war die gleiche Session, als die das da gemacht haben. Ja. Mhm. Genau, und Tatsache ist aber auch, was man erwähnen muss, die Amerika-Zeit war für David Bowie nicht nur eine besonders schöne und aufregende Zeit, sondern auch eine sehr schwierige Zeit. Denn Herr Bowie ist dem Kokain verfallen, war eine Zeit lang wirklich massiv süchtig, ist abgemagert, sieht auf Fotos, wenn man sie betrachtet aus der Zeit, wirklich sehr, sehr krank aus, sehr, sehr dünnhäutig. Also die Jahre verbunden mit dem, also die Jahre, die er so aktiv war auf allen Bühnen der Welt und diese vielen Alben, die er rausgebracht hat, diese ganze Arbeit, er war ja auch also permanent unterwegs und das hat dann irgendwann, musste er da dann doch starke Abstriche machen. Hat sich eine Weile, soweit ich das mal nachgelesen habe, nur noch von Milch und Orangen ernährt und ansonsten Kokain inhaliert. Mhm. Das führt dann zu einem anderen Kapitel, auf das wir dann in unserer zweiten Sendung eingehen werden. Aha. Ja, ja. Jetzt sind wir noch in Amerika und wir kommen zu seinem Album, was mir persönlich sehr viel bedeutet. Also wenn ich mich auf ein Album festlegen müsste, für mich das Nummer 1 Album, dann kommen wir jetzt zu dem Album, das 10. von ihm von 1976 namens Station to Station. Die letzte Arbeit, die er noch in Amerika gemacht hat, vollendet hat. Ja, und bei seinem 10. Album, nämlich von 1976, wie gesagt, Station to Station, erleben wir wieder einen Stilbruch bei Herrn Bowie. Er erfindet sich wieder neu, und zwar mit einer ganz neuen Figur, dem sogenannten Thin White Duke, also dem dünnen weißen Grafen, kann man sagen. Eine schattenhafte Figur, die von Amerika nach Europa zurückkehrt, um zu den Wurzeln zurückzukehren, was immer das bedeuten soll, denn er ist ja eigentlich zu seinen Wurzeln zurückgekehrt, indem er nach Amerika gegangen ist. Aber er hat es so gesagt in einem seiner in seinen biografischen Texten, nehmen wir das mal so hin. Und er hat gesagt, ich habe jetzt alles erreicht, ich möchte jetzt Sachen machen, zu denen ich wirklich Lust habe. Auch eine merkwürdige Aussage, ja. Weil hat er vorher keine Lust gehabt. Ja. Also man muss das, glaube ich, auch nicht alles auf die Goldwaage legen, was da in irgendwelchen Interviews so auftaucht. Wir hören jetzt, ich würde sagen, wieder ein Übergangsalbum, denn so langsam verabschieden wir uns aus dieser amerikanischen musikalischen Phase und kehren zurück nach Europa, wo uns völlig neue Klänge erwarten werden, was aber nicht mehr in dieser Sendung vorkommt. Aber wir hören es schon. Es gibt akustische Hinweise auf seine kommende Schaffensphase mit elektronischen Instrumenten. Das kann man hier schon hören. Ich würde auch liebend gerne das Stück Station to Station spielen, was ich sensationell gut finde. Es ist leider aber ein Stück von über 10 Minuten Länge und das baut sich wirklich so auf, von Anfang bis Ende. Das kann man nicht mit einer Minute abbilden. Also ich wüsste jetzt wirklich nicht, an welcher Stelle der 10 Minuten ich da jetzt mit einer Minute reingehen soll. Deshalb auch wieder an alle lieben Zuhörer, wenn ihr eins meiner wirklich absoluten Lieblingsstücke von David Bowie hören möchtet, nämlich das Titelstück Station to Station, dann aber auch wirklich selber reinhören, weil wir können das hier nicht spielen. Es gibt aber noch ein anderes ziemlich geiles Stück auf dem Album und das heißt Stay. Und ich glaube, da hören wir jetzt mal rein. Der Übergang, der Abschied von Amerika des Herrn David Bowie mit dem Album Station to Station und dem Stück Stay.
Das ist aber kein Instrumentalstück, nehme ich an. Ne?
Ist es nicht? Nein. Aber ich muss ja die eine Minute rausknöpfen und ich wollte einfach nochmal die Gitarre von Carlos Alomar hören in diesem Solostück, die ich so wunderbar finde. Dieses funkige Gerüst, was unter all diesen Songs liegt. Aber wie gesagt, für alle, die es interessiert, das Titelstück Station to Station.
Sehr schön. Ich höre da schon ganz leicht ein bisschen so Anfänge auch von New Wave oder so durch. Also die Talking Heads, meiner Ansicht nach, waren gar nicht so weit davon entfernt dann auf ihren ersten Alben.
Ja, finde ich interessant, ja. Genau, also dieser Grundfunk, der damals sehr, sehr erfolgreich war, in diesem Stück eben auch zu hören, großartig. Das war's dann mit Amerika, Raoul. Bowie ist dann, wie gesagt, finanziell schwer angeschlagen gewesen durch diesen Betrug seines Ex-Managers, was ihn Millionen gekostet hat. Er war körperlich ausgebrannt, er hat, wie vorhin schon erwähnt, auch gesagt, ich habe hier jetzt alles erreicht, Zeit zurückzugehen. Und er geht zurück nach Europa, aber er geht nicht nach London. Und wo er hingeht und was er da gemacht hat, das hören wir in einer weiteren Folge von Was mit Rock und Vinyl.
Ja, ich bin ja so gespannt. Ich kann es mir fast denken, aber ich werde nichts verraten.
Nein.
Dann bis zur Folge 2.
Ich sage nur... Ich hab noch einen Koffer in Berlin.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.